ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gerne mit dir über Mehrsprachigkeit sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Octopulli. Das ist ein faires Label für nachhaltige Bekleidung, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi, Nora.
Hallo, Oliver.
Als du mir Mehrsprachigkeit vorgeschlagen hast, musste ich sofort an ein befreundetes Pärchen denken. Da kommt er aus Litauen und sie aus der Türkei. Die beiden sprechen Englisch miteinander und wir kennen uns hier aus der Kindergartenzeit, also wo sozusagen die deutsche Sprache dann natürlich zumindest einen Teil des Tages ausmacht. Und ich habe das bei denen immer bewundert und auch gleichzeitig taten sie mir fast leid, wie ich das Gefühl hatte, dass man auf ja mindestens 4 Sprachebenen miteinander in die Kommunikation gehen muss. Also das hatte so einerseits was von, wow, so viele Sprachen und andererseits dieses, wie drücke ich denn mein Herz aus, wenn es gerade überläuft? Mhm. Und das fand ich so ein ganz schönes Spannungsfeld bei denen. Und an die musste ich gerade denken, als wir beschlossen haben, über Mehrsprachigkeit zu sprechen.
Ja, also wir haben auch mehrere Familien in unserem persönlichen Umfeld, wo die Ausgangslage ähnlich ist. Also 2 Eltern aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Sprachen, die dann noch eine gemeinsame 3. Sprache haben und dann noch in einem Land leben, wo eine 4. Sprache gesprochen wird, sozusagen. Und wie du sagst, also das ist ja für Außenstehende erstmal was, was man mit viel Bewunderung auch betrachtet. Man denkt, Wahnsinn, was man da auch im Gehirn leisten muss, so hin und her zu switchen zwischen diesen verschiedenen Sprachen. Und mit den Sprachen kommen dann ja auch, sag ich mal, unterschiedliche Aspekte der eigenen Persönlichkeit, denke ich immer so zum Ausdruck. Weißt du, was ich meine? Also wie bin ich selbst aufgewachsen? Was ist die Sprache, in der ich vielleicht eine Ausbildung gemacht habe oder studiert habe oder die ich in der Schule gelernt habe, was ist die Sprache meines Lebensumfeldes? Und dann eben, wenn ein Kind oder mehrere Kinder dazukommen, immer auch noch mal die Frage, wie navigieren die dann in diesem Sprachgemisch? Was bekommen die da mit? Und da geht es eben ja nicht nur um Sprachkenntnisse auf so einer formalen Lebenslaufebene, sondern da geht es ja auch um kulturelle Botschaften von Zugehörigkeit, ne? Und wo verorte ich mich? Und wir haben auch ein Paar im Freundeskreis, wie gesagt, in einer ganz ähnlichen Ausgangslage. Und da war es zum Beispiel interessant, als die ihr erstes Kind bekommen haben, haben die Eltern beschlossen, dass beide mit dem Kind in ihrer jeweiligen Muttersprache sprechen. Also dieses One-Person-One-Language-Modell. Jedes Elternteil spricht mit dem Kind in seiner Sprache sozusagen oder in ihrer Sprache. Und dann zeigte sich relativ schnell, dass ein Elternteil, das mit seiner Sprache und Herkunftsfamilie sehr, sehr eng noch verbunden war, das total gut intuitiv hinbekommen hat und dass sich das für dieses Elternteil total gut angefühlt hat, spontan mit dem Kind so zu sprechen. Und das andere Elternteil merkte, ich spreche eigentlich mit niemandem mehr diese Sprache, außer mit diesem Kind. Eigentlich ist es gar nicht mehr wirklich meine Muttersprache. Ich bin damit aufgewachsen, aber ich lebe schon so lange in Deutschland. Ich spreche in meinem Beruf, in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld so viel Deutsch. Das fühlt sich für mich künstlich und verkrampft an, mit diesem Kind eine Sprache zu sprechen, die ich vor 30 Jahren mal gelernt habe. Und ich habe eigentlich kaum noch einen Kontakt dahin. Auch und dann hat tatsächlich dieses zweite Elternteil sozusagen das abgebrochen und hat dann angefangen, mit dem Kind Deutsch zu sprechen und hat gesagt, ich habe eigentlich erst über diesen Versuch gemerkt, dass mittlerweile Deutsch meine Muttersprache ist, auch wenn es nicht die Sprache war, die ich als Kind als erstes gelernt habe. Weißt du, aber wenn mein Herz überläuft, muss ich mittlerweile Deutsch sprechen, um das authentisch zum Ausdruck bringen zu können. Und das fand ich irgendwie so spannend, dass eben man sich alles Mögliche auch überlegen kann auf dem Papier, ne? Was wäre für das Kind vielleicht günstig? Und dann spürt man manchmal erst, wenn man drinsteckt, wie man eigentlich mit seinem Kind kommunizieren möchte, was sich da stimmig anfühlt.
Das ist natürlich total spannend, weil die Außenperspektive, die ich vorhin geschildert habe, wo man sich das so von außen anhört und sich denkt, ach toll, das ist ja hier irgendwie wirklich vielschichtig und interessant und sicher auch ganz super für die beiden Kinder, ist in der Innenperspektive plötzlich eine Frage von, wer bin ich? Was ist meine Identität? Wo komme ich her? Wo sind meine sprachlichen Wurzeln? Was brauche ich? Welches Sprachbild muss ich retten oder will ich auch meinem Kind weiterhin mitgeben? Ja, das ist... Das ist ein guter Punkt, den du da machst, ja.
Ja, und es ist natürlich so, ich kenne viele Familien, für die das auch durchaus ein Stressfaktor ist, weil Mehrsprachigkeit durchzuhalten, insbesondere wenn man eben in einem Land lebt, wo auch alle Familienmitglieder die Umgebungssprache können. Ja, also wir stellen uns eine Familie vor, die lebt in Deutschland, die Eltern haben Wurzeln in anderen Ländern, haben andere Muttersprachen, aber alle sprechen gut Deutsch. Dann zu sagen, wir gehen in Anführungszeichen diesen komplizierteren Weg, auch mehrere Sprachen zu etablieren, anstatt einfach zu sagen, wir reden jetzt einfach alle Deutsch. Das ist schon auch eine Entscheidung. Und es gibt auch nicht wenige Eltern, die da losgehen, auch mit so einer gewissen Ambition, von wegen, das wäre ja einfach für unser Kind im Leben später auch vorteilhaft, diese verschiedenen Sprachen zu kennen, und die dann irgendwann auch aufhören damit, weil es einfach anstrengend ist, auch immer wieder im Kopf überlegen zu müssen, welche Sprache spreche ich denn jetzt gerade? Und dann gibt's ja immer wieder Situationen, in denen man auch neu entscheiden muss. So dieses, wir sind auf dem Spielplatz. Spreche ich jetzt mit meinem Kind in der Muttersprache, weil wir eigentlich One Person, One Language machen? Oder sende ich damit auch nach außen so ein bisschen ein Signal, wir gehören hier nicht dazu, ihr könnt nicht verstehen, was wir sprechen. Sprecht uns vielleicht besser nicht an oder so. Also da kenne ich viele Familien, die dann da auch irgendwann aufgehört haben mit der Mehrsprachigkeit, weil es sich für sie im Alltag doch als zu anstrengend erwiesen hat. Und dann gibt es aber gleichzeitig natürlich dann wieder auch auf so eine Ebene von einem gewissen Schuldgefühl zu sagen, Sprache ist ja immer auch ein Schlüssel zu gewissen Verwandten, zu einer Herkunft, zu einer Geschichte, zu einer Kultur. Und wenn ich es eben nicht schaffe, als Elternteil meinem Kind seine persischen Wurzeln nahezubringen in Sachen Sprache in den ersten Jahren, dann wird es für dieses Kind später sehr, sehr viel schwerer sein, ne? Seine Wurzeln vielleicht zu verstehen, mit vielleicht entfernter lebenden Verwandten eine Beziehung, eine Verbindung aufzubauen, wenn man keine gemeinsame Sprache hat. Und da kenne ich auch viele Eltern, die dann so Schuldgefühle haben, dass sie denken, eigentlich wäre das wichtig gewesen, aber wir haben es im Alltagsstress schlicht nicht geschafft mit dieser Mehrsprachigkeit. Und dann ist dann manchmal so ein Gefühl von, waren wir zu faul? Haben wir uns einfach nicht genug angestrengt? So. Und gleichzeitig, ich meine, auch unabhängig von Sprache, wir kennen das alle, dass man mit allen möglichen Ambitionen in die Elternschaft startet und dann federn lässt, Müdigkeit und Überforderung. Und dann ist eben schon auch die Frage so, wie kann Mehrsprachigkeit zu etwas werden, was nicht einfach ein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste ist, den ich quasi abarbeiten muss, sondern was Spaß macht, was sich organisch und leicht und schön anfühlt. Und da beschreiben viele Eltern auch, dass das auch einfach ein bisschen Typsache ist von Kind zu Kind. Es gibt Kinder, die haben es selbst auch sehr leicht mit Mehrsprachigkeit und switchen total fröhlich zwischen den Sprachen hin und her. Und das ist natürlich auch für mich als Elternteil motivierend. Und relativ viele Eltern, die ich kenne, beschreiben auch, dass ihr Kind zwar ihre Muttersprache offensichtlich versteht, aber sich stoisch weigert, auch nur ein Wort zu sprechen. Und dann sozusagen Jahre und Jahre lang auf mein Kind so ein bisschen einzuquatschen, auf Georgisch oder was auch immer, und zu wissen, das kann es, aber es will es nicht.
Es tut's nicht.
Es wird mir nicht antworten, so. Oder es antwortet mir dann auf Deutsch. Was mache ich denn dann? So, das bringt natürlich auch nochmal so eine ganz neue Dynamik in die Eltern-Kind-Beziehung. Und gerade bei Kindern in der Autonomiephase ist das nochmal ein spannendes Feld von Abgrenzung. Und ich tue nicht das, was du jetzt von mir erwartest, ne?
Ja, klar. Ich muss so aufpassen, weil es ja so einfach zwischen diesen Themen Identität, Verbindung und dann diesem Bildungskanon hin und her schwappt, ja. Also was du vorhin sagtest, das könnte wegen Überforderung oder so, würde man dann sagen, okay, dann lasse ich das. Es kann ja genauso aber auch eine bewusste Entscheidung sein oder einfach sagen, mir sind andere Sachen wichtiger. Also so, soll jetzt mein Kind noch Samstag in die Japanischschule gehen oder soll es halt einfach frei haben oder in die, keine Ahnung, irgendein anderes Kinderhobby ausführen. Irgendwann muss ich mich da ja so ein bisschen entscheiden. Und dann auf der anderen Seite, wie du sagst, kommt das ganze Leben dazwischen und das Kind sagt einfach, du kannst mich mal, also mit deinen, Ich hatte neulich einen Videocall mit zwei Frauen, die iranische Wurzeln haben, und die haben sich sofort so abgecheckt, also sehr freundlich, aber einfach so ungefähr, also verstehst du Persisch A und oder B, sprichst du es auch? Also das war schien so ein Common Sense zu sein unter Menschen, die diese Sprachen mal irgendwie der Familie hatten, zu sagen, okay, und wie weit bist denn du da jetzt eigentlich nochmal eingestiegen in das Thema?
Ja, und es gibt natürlich wirklich lustige Dinge. Also in meinem persönlichen Umfeld, als ich ein Kind war, gab es eine Familie, da kam der Vater aus Frankreich und hatte eben den Wunsch, seinen Kindern diese Muttersprache weiterzugeben, hat mit den Kindern immer auf Französisch Bücher vorgelesen und die haben Barbar le Elephant auf Französisch geguckt. Das war so eine französische Kinderserie. Und, ja, ja. Und dann hat eben eines dieser Kinder später trotzdem in der Schule im Französischunterricht unglaubliche Probleme gehabt und hat sozusagen richtig schlechte Noten geschrieben teilweise. Und das weiß ich noch, dass ich da sozusagen als gleichaltriges Kind so drauf geguckt habe und das nicht fassen konnte und dachte, wenn man schon einen Vater hat, der das als Muttersprache spricht, dann muss man das doch quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben. Das geht doch gar nicht anders. Und dann habe ich mich später mal mit diesem Kind unterhalten und der sagte dann so zu mir, ja, das ist aber auch was anderes, ob du das einfach nur hörst oder ob du dann später in der Schule die Vokabeln voll zuordnen können muss und die Grammatik und die Rechtschreibung und all das, was da ja auch noch erwartet wird. So, also genau, und es ist natürlich immer, wie gesagt, auch eine Form von Erwartungsdruck, der dann manchmal sich da in Kindern manifestiert und wo man sich natürlich auch dagegen verwehren kann und einfach sagen kann, nur weil ihr das alle an mich herangetragen habt, heißt es noch lange nicht, dass ich das dann, wie man es von mir vielleicht von außen erwartet würde, in der Schule mit Brillanz umsetze. Bei unseren eigenen Kindern ist es ja so, dass unsere älteren beiden Kinder insofern zweisprachig groß geworden sind, als dass wir ja umgezogen sind nach England, als die relativ klein waren und da ein paar Jahre gelebt haben. Und obwohl mein Mann und ich ja beide deutsche Muttersprachler sind und wir auch mit den Kindern immer Deutsch zu Hause geredet haben, sie einfach in diesen so jung noch waren und so noch mitten in diesem Spracherwerb waren, dass sie durch den Kita, Kindergarten, Grundschulbesuch in England innerhalb kürzester Zeit Englisch gelernt haben und zwar wirklich im Prinzip auf dem gleichen Niveau und dem gleichen Tempo wie die gleichaltrigen englischen Kinder dort auch und dass sie tatsächlich diese quasi zweite Muttersprache, die aber gar nicht aus einem Elternhaus kam, sondern eben aus dem sozialen Umfeld in England, beide auch behalten haben. Also unsere Kinder sind ja jetzt mittlerweile groß und Teenager, aber die können zwischen diesen Sprachen hin und her switchen und sich in beiden Sprachen fließend unterhalten und man merkt, es geht mit keiner Form von Mühe einher. Da findet kein Vokabelsuchen statt, kein aktives Übersetzen von einem Satz oder so, sondern das ist einfach, als gäbe es quasi zwei Sprachen im Gehirn, auf die man zugreifen kann und wo man einfach die eine oder die andere aktivieren kann. Und das finde ich schon total interessant, weil das eben bei uns nichts war, was von Anfang an vorgesehen war oder ein Plan war, aber was sich so entwickelt hat und was für die Identitätsentwicklung dieser Kinder schon eine Rolle gespielt hat, dann so zwischen diesen Kulturen und Sprachen so hin und her springen zu können.
Das finde ich ja jetzt spannend, weil damit dürften sie vermutlich eher eine Minderheit sein. Also man kennt ja eher so Leute wie, ja, ich war mal 3 Jahre auf der spanischen Schule, weil meine Eltern waren da irgendwie da in Madrid. Man weiß schon, irgendwie so. Und dann kam ich zurück und dann war alles wieder weg. Also lag es daran, dass es eine gute ihr habt das ja ganz toll da, aber sozusagen, dass es das richtige Alter für die Kinder war und konntet ihr es dann auch in den dann wieder ja deutschsprachigen Alltag, wie habt ihr das dann rübergerettet? Oder sagst du wirklich, das war so angelegt durch dieses, durch das Umfeld, dass es ab da einfach nur ab und zu so ein bisschen Wasser brauchte, um weiterzuwachsen? Kannst du das mal so ein bisschen überlegen?
Also ich habe mich das oft gefragt, weil wir ja auch gar nicht so lange in England waren. Wir waren gut 2 Jahre da, das ist ja gar nicht so lang. Und ich weiß auch von ganz vielen, dass die sagen, ich habe da zwar mal gewohnt, aber danach ist das irgendwie wieder verschütt gegangen. Und wie gesagt, wir hatten auch gar nicht bewusst gesagt, wir müssen das jetzt pflegen, sondern ich glaube, bei unseren Kindern sind mehrere günstige Faktoren zusammengekommen. Das erste war, sie sind in einem wirklich sehr, sehr jungen Alter nach England gekommen, also mit 1 und 3, also wirklich mitten in dieser Phase des Spracherwerbs. Und das habe ich irgendwann mal früher im Linguistikstudium gelernt, dass sozusagen Kinder, die man in den ersten 5, 6 Jahren irgendwo anders hin transferiert, wo sie ein Sprachbad erleben, also einfach im Umfeld sind, in dem eine bestimmte Sprache gesprochen wird, dass sie dann eine Sprache in ihrer gesamten Struktur inklusive Grammatik quasi so ganz immersiv lernen, also einfach in sich aufsaugen. Das ist kein bewusstes Lernen, wie wenn man als älteres Kind oder als Erwachsener versucht, sich Vokabeln und grammatische Strukturen zu erschließen, sondern das ist eine intuitive Form von Spracherwerb, der nur in den ersten Lebensjahren in dieser Form so funktioniert. Und ich glaube, da sind wir sozusagen im richtigen Zeitfenster gelandet, was Zufall war. Dann haben unsere Kinder diese englische Sprache als Geschwistersprache zwischen sich etabliert. Und das hat praktisch in England angefangen, dass wir zwar zu Hause miteinander Deutsch geredet gespielt haben, aber dass die Kinder untereinander Englisch geredet haben, was einfach daher kam, dass ihre Spielsprache, ne, also auch so vom Pausenhof aus dem Kindergarten und so, dann einfach Englisch war und das für sie dann schwieriger gewesen wäre, das alles zu übersetzen, als einfach das auf Englisch zu machen. Und dann, als wir nach Deutschland wieder zurück umgezogen sind, waren unsere Kinder auch ein bisschen sauer. Die wären gerne da geblieben. Und ihre Form des Widerstandes war ein Stück weit auch einfach sich zu weigern, Deutsch zu sprechen erstmal in Deutschland. Und vor allem auch als Geschwister untereinander weiter konsequent Englisch zu sprechen. Also als Spielsprache sich das zu bewahren. Dann haben wir unsere Kinder in Deutschland tatsächlich auch auf ihren Wunsch in englischsprachigen Kindergarten und englischsprachige Schule noch für ein paar Jahre geschickt. Und das hat natürlich auch geholfen, das dann weiter zu bewahren. Und dort haben sie dann wiederum auch Freundschaften geschlossen mit Kindern, die auch bilingual waren. Und dadurch haben sie teilweise bis heute auch noch einfach viel Kontakt mit anderen Jugendlichen mittlerweile, die eben auch zweisprachig sind, mit denen sie auf Englisch kommunizieren können. Und dann kam so dieses eigene Mediennutzungsverhalten dazu, dass sie dann Bücher konsequent auf Englisch gelesen haben, Filme konsequent auf Englisch geguckt haben und so weiter. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Also die sind dann später beide gewechselt, auch auf eine deutsche Schule und sind beide jetzt auf deutschsprachigen Schulen. Aber ich glaube, dadurch hatte sich das dann alles irgendwie schon so gefestigt in ihren Gehirnen, dass sich dann das relativ leicht auf dem Level halten ließ. Das ist so meine Theorie. Aber da kamen eben mehrere Faktoren zusammen.
Genau, weil da fehlte mir immer so ein paar Puzzlestückchen, um zu sagen, okay, wie kann das klappen? Okay.
Und was gleichzeitig eben spannend ist, uns wird ganz, ganz oft gespiegelt, wenn irgendwie Leute mitkriegen, dass die Kinder eben fließend Englisch und Deutsch können. Oh, ist das toll. Also das wird ja in der Schule super sein und auch auf dem Arbeitsmarkt. Und
genau, darauf wollte ich auch hin, Jade.
Nichts Besseres so ungefähr, als so eine Weltsprache quasi noch mitzubekommen. Und da merkt man auch ganz oft diese Vorurteile, diesen Bias, den es in unserer Gesellschaft gibt, gegenüber unterschiedlichen Formen von Mehrsprachigkeit. Ne? Also ein weißes Kind, das noch sozusagen zu seiner Muttersprache Deutsch, die es akzentfrei spricht, auch noch akzentfrei Englisch spricht, ist natürlich Crème de la Crème der Mehrsprachigkeit, so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Und gleichzeitig gibt es ja wahnsinnig viele Kinder in unseren Schulen hier, die als Zweitsprache Albanisch, Rumänisch, Arabisch, Türkisch, Persisch, was auch immer, ne, haben und die oft nicht dieselbe Wertschätzung erfahren, wo Leute nicht sagen, Mensch, ist das toll, in den jungen Jahren auch schon Türkisch zu können und Deutsch, das wird dich noch ganz weit bringen, so, ne, sondern da findet ein ganz großes Unterscheiden statt zwischen so ein bisschen elitär angehauchten Sprachen wie Englisch oder Französisch oder auch Chinesisch neuerdings, und Sprachen, die eher so assoziiert sind mit, ja, Gastarbeitertum und all den Stigmata und Klischees, die da dran hängen, ne? Und dann gibt es teilweise so unterschiedliche Formen auch von Diskriminierung von Menschen osteuropäischer Herkunft, Diskriminierung von Menschen asiatischer Herkunft und afrikanischer Herkunft. Wir könnten das alles so durchdeklinieren. Und das finde ich immer wieder sehr erschreckend, wie unterschiedlich da eben die Reaktionen ausfallen. Und mir ist das manchmal regelrecht unangenehm, wenn dann Leute diese Zweisprachigkeit unserer Kinder, die ja eher so ein Zufallsprodukt war von diesem Auslandsaufenthalt, so über den grünen Klee loben, während dann daneben andere Kinder sitzen, die eine noch viel tiefer gehende Zweisprachigkeit haben, weil sie wirklich auch die Wurzeln mehrerer Kulturen in sich tragen. Und das wird dann viel weniger wertgeschätzt.
Da muss ich wieder an das Pärchen von meinem Einstieg denken. Also, ich gebe dir völlig recht. Ich bemerke dennoch, dass zum Beispiel dieses mein Kind soll aber mal gut Englisch sprechen oft ja noch so ein Versprechen ist für eine bessere, sichere Zukunft. Und ich sage nicht, dass das Versprechen wahr ist, sondern ich sage nur ein scheinbares Versprechen. Also sozusagen, dass gerade wo eine Migrationsgeschichte da ist, oft ja so ein einerseits ein Anpassungs- oder auch ein Bildungsdruck, sage ich mal, vorherrscht. Wenn wir hier so mit diesem, oh, wie schade, meine Kinder haben leider nicht eine französische Mutter, das ist jetzt irgendwie so ein gewisses Pech, aber eigentlich sind sie und ich total privilegiert, sodass ich gerade so merkte, dass es, glaube ich, ein viel größerer Schritt ist, Mehrsprachigkeit als Chance, als Geschenk und so weiter wahrzunehmen, wenn diese Sprache als, wie du eben sagst, so als scheinbar überflüssig wahrgenommen wird.
Oder nicht, weißt du, so wertvoll auf dem Arbeits-
nicht
und
so
Weltmarkt.
Wertvoll,
so, ne?
Genau. Mhm. Statt dass man einfach sagt, fucking cool, du kannst Türkisch, ist doch total wurscht, wie dein Französisch ist, glaube ich, dass sich das in den Ohren von jemandem, der türkische Wurzeln hat, manchmal so ein bisschen so als, ja, du hast ja leicht reden, Oliver, du bist ja sozusagen bereits von dieser Gesellschaft privilegiert anhört. Mhm. Da bin ich jetzt gerade unsicher. Vielleicht mag uns da auch jemand an podcast@nora-imlau kurz einen Shoutout schicken, wie das jetzt sich für sie oder ihn anhört.
Ja.
Aber weil ich dir von der Sache ja nämlich sehr recht gebe und gleichzeitig merke, da ist aber vielleicht noch eine zweite Ebene drin.
Ja. Nee, und du hast völlig recht. Also gerade Englisch hat wirklich in unserer Gesellschaft manchmal so diesen Anklang von Zukunftsversprechen. Ne? Ein Kind, das Englisch kann, das wird mal was. Und das treibt ja teilweise wirklich dann auch Blüten, die auch ein bisschen fast lustig sind. Also ich habe das immer mal wieder erlebt, dass ich auf Spielplätzen gesehen habe, wie insbesondere teilweise sehr engagierte Väter mit ihren Kindern auf Englisch gesprochen haben, mit spürbar und klar hörbarem deutschem Akzent. Und dann habe ich teilweise, ne, weil wir eben auch mit unseren Kindern teilweise diese Zweisprachigkeitserfahrung haben, die mal so angesprochen, habe gefragt, was ist da so der Hintergrund? Und ich habe das wirklich öfter gehört, dass Väter mir erzählt haben, sie wollen für ihr Kind einfach die besten Startchancen und deswegen haben sie sich darauf verständigt, mit ihrem Business-English, das sie irgendwann mal irgendwo gelernt haben, ihre Kinder großzuziehen. Und das Englisch sei vielleicht dann nicht perfekt, was sie ihren Kindern beibringen könnten, aber immer noch besser als nix und immer noch sozusagen einen Schritt vor den Kindern, die halt nur Deutsch können.
Apropos gar nichts, muss ich gerade dran denken. Neulich im Sport, da wird viel Englisch gesprochen, unterschiedlichste Herkunft aller Beteiligten. Und dann war einer, ich denke ein Deutscher, der sprach Englisch und zwar so ein British Cambridge English, weißt du noch? Und da merkte ich so, dass es doch früher noch so einen gewissen,
Klassisch,
das war schon nochmal ein Unterschied,
so
ob du, genau, also ob du hierzulande jetzt nur einfach Englisch sprichst oder so dieses Would you rather not prefer? So, ja, da merkte ich so, da hat sich zumindest was getan. Heute ist es ja schon eher so ein Mischmasch Street Englisch, dem man sich, glaube ich, eher sozusagen so anpasst, wenn man mit irgendwelchen indischen Callcenter zu tun hat oder so, versus eben dieses, genau, wie sagst du, stiff upper lip, da musste ich schon dann fast wieder schmunzeln. Genau, also immer dieses Streben nach, also am besten wäre es, du sprächest wie jemand aus der britischen, keine Ahnung, Upper Class oder so.
Mm. Und da habe ich mich eben teilweise gefragt, also ich kann das total verstehen, dass Menschen sagen, ich wünsche meinem Kind die besten Lebenschancen. Aber dann habe ich mich eben so gefragt, wenn ich jetzt so ein deutscher Markus bin und ich habe mein Schulenglisch und ich habe mal ein Jahr English Business School besucht und dann versuche ich meine kleine Emma bestmöglich auf ihren späteren möglichen Beruf vorzubereiten, indem ich von Geburt an mit ihr nur Englisch spreche.
Ja, dann werde ich sofort traurig, wenn ich das höre, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Geht da nicht auch eine Ebene in unserer Eltern-Kind-Beziehung so ein bisschen verloren? Weil kann ich wirklich intuitiv auf Englisch mit meinem Kind so liebevoll sprechen? Kenne ich da die Reime, die Lieder, die Fingerspiele, die, weißt du, die ganzen Sachen, die man ja mit so einem kleinen Kind intuitiv macht? Und ist das dasselbe, wenn ich mir die angelesen und angelernt habe, aber die für mich biografisch überhaupt nicht in Resonanz gehen oder so. Also ich wurde ganz, ganz oft gefragt, warum wir mit unseren jüngeren Kindern diese Zweisprachigkeit nicht fortgeführt haben. Und uns wurde oft gespiegelt, ihr sprecht doch so gut Englisch, ihr habt im Ausland gelebt, ihr sprecht auf nahezu muttersprachlichem Niveau. Das wäre doch ein leichtes gewesen für euch, ne, dass einer von euch mit den Kindern von Anfang an Englisch gesprochen hätte. Und das war für uns eigentlich nie eine Option, obwohl ich durchaus mit unseren, auch mit unseren jüngeren Kindern, teilweise englische Kinderlieder singe oder englische Fingerspiele spiele, die eben aus der Kindheit meiner älteren Kinder einfach noch sehr in meinem Gehirn präsent sind. Also und Teil meiner biografischen Erfahrung geworden sind. Aber trotz des wirklich, glaube ich, recht hohen Sprachniveaus, das wir auf Englisch haben, ist und bleibt es nicht meine Muttersprache und es würde sich künstlich und einschränkend anfühlen, mit meinen jüngeren Kindern nicht in meiner Muttersprache zu sprechen. Auch wenn ihnen das vielleicht irgendwann mal einen beruflichen Vorteil bringen könnte, bin ich nicht bereit, sozusagen meine eigene Sprache im Umgang mit meinen eigenen Kindern aufzugeben.
Mhm. Ja, und da mischen sich jetzt natürlich die Themen, ne? Weil ich fühle das sehr, was du sagst. Aber was wäre jetzt, wenn dein Mann eben Franzose wäre? Ne? Dann entsteht ja sofort wieder dieses mehrsprachige, also dieses Problem, dass eventuell doch eine oder einer irgendwann auf seine Sprache vielleicht sozusagen aus Praktikabilität verzichten muss. Und gleichzeitig, ich fühle das voll, weil ich mir denke, so auch so auf der Beziehungsebene, wenn ich jetzt dir meine Gefühle in einer anderen Sprache schildern muss, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Und ich bin, glaube ich, manchmal ein bisschen sprachverliebt und suche sehr nach der richtigen Formulierung oder nach dem richtigen Kontext-Sound, den ich anspreche, wenn ich ein bestimmtes Wort verwende. Also jetzt nicht in diesem Podcast vielleicht, aber sozusagen in privaten Gesprächen oder mit meinen Kindern oder mit meiner Frau. Und wenn ich dann immer nur in Anführungsstrichen auf den doch etwas reduzierteren Wortschatz, auch Satzkonstruktion und dergleichen, plus dieser ganze kulturelle Rahmen der Sprache ja irgendwie macht, wenn ich darauf verzichten müsste, auch nur um 20%, selbst wenn mein Englisch wahnsinnig gut wäre oder mein Französisch oder mein Litauisch, dann hätte ich immer ab und zu das Gefühl, du verstehst mich nicht, Nora, weil ich dir es nicht sagen kann, wie sehr mich jetzt dieses oder jenes beschäftigt, weil die Worte nicht meine Sprache sind.
Ja, ja. Was ich mal an der Uni früher gelernt habe, ist, dass es sozusagen das allerwichtigste Prinzip ist, wenn man mehrsprachig erzieht, dass man die Sprachen nicht mischen soll, dass die Kinder klar erkennen sollen, hier ist die eine Sprache, hier ist die andere Sprache, entweder gebunden an Personen oder an Orte oder so. Und da habe ich mich oft gefragt, wie das in der Praxis funktionieren soll, weil zum Beispiel bei uns zu Hause und bei uns ist hier, wie gesagt, nur zwei Sprachen, die da eine Rolle spielen, mischt sich halt alles ständig. Und das merke ich auch bei unseren großen Kindern, die sprechen manchmal schon, gerade so miteinander, aber auch mit uns in Familien, miteinander so eine lustige Mischversion, weil ab und zu mal passt einfach ein englisches Adjektiv perfekt, um genau die eigene Stimmung zu beschreiben. Dann wird das da so eingebaut und dadurch, dass es alle verstehen, ist es ja auch egal. Und die jüngeren Kinder, die wie gesagt nicht jetzt systematisch mit Englisch aufwachsen, verstehen dadurch auch schon einiges an englischen Worten und schnappen die eben so auf oder fragen dann mal nach, was das bedeutet. Und dir und mir wurde das ja teilweise schon rückgemeldet, dass wir im Podcast ab und zu mal so englische Worte einfließen lassen, ne? Und ob das Absicht sei und ob wir das vielleicht auch lassen könnten. Und da haben wir beide mal kurz drüber gesprochen, zu sagen, so reden wir miteinander, so reden du und ich, auch wenn wir kein Mikro mitlaufen lassen miteinander. Und das heißt nicht, dass jeder das gut finden muss, aber das ist auch eine Form von Authentizität, ne? Dass man sich praktisch einen Sprachduktus zugelegt hat, der auch geprägt ist von biografischen Erfahrungen. Und wenn man viel auf Englisch liest und hört und konsumiert und so, dann hat das einen Einfluss darauf, wie man denkt und spricht und wie bestimmte Vokabeln Eingang in die eigene Sprache finden. Und natürlich kann das auch in der unguten Weise so ein soziales Distinktionsmerkmal werden, im Sinne von, ich bin so fancy, ich verwende immer englische Vokabeln.
Ich sage cringe.
So. Und gleichzeitig ist es aber auch eine ehrliche Form von, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ein Stück weit ist das einfach auch eine Biografie, die sich halt eben so zusammensetzt aus den Erfahrungen, die man macht, in den Sprachen, die man kann, über die Medien, die man konsumiert, die Bücher, die man liest, die Musik, die man hört und so weiter. Und das kann natürlich auch ein Element von Verbindung sein, Verbindung schaffen.
Ja, voll. Und ich finde auch, dass ich das als Bereicherung auch empfinde. Also auch was auch hier im Gespräch mit den Kindern, wenn sozusagen das, was man vielleicht früher Slang nannte oder so, also wenn die sozusagen ihre aktuellen Modeworte plötzlich so aus der Schule mit nach Hause bringen, dann immer so auf diesem, ja, aber dafür muss es doch auch ein deutsches Wort geben. Ich finde es viel lustiger, wenn dann plötzlich einfach Begrifflichkeiten aus anderen Sprachen sich da total durcheinander mischen, mal kurz so sagt, was ist das? Und natürlich, klar, so können die Jugendlichen sich abgrenzen von einem. Sprache ist für mich immer was sehr, sehr Lebendiges und sich Veränderndes und Meanderndes gewesen und nicht etwas, wo ich jetzt sage, das ist jetzt aber irgendwie total schiefes Sprachbild, weil im Deutschen sagt man eben nicht alles gut, sondern man sagt, es ist alles prima oder so. So what?
So.
Ja.
bin ich voll fein mit.
Bist du voll fein mit? Geil.
Ja. Das ist sowieso lustig, ja. Wie auch die veränderte Medienlandschaft auch dazu geführt hat, dass einfach unsere Jugendlichen heute völlig anders auch mit Englisch als Alltagssprache aufwachsen, als das bei uns so der Fall war, ne? Also ich weiß noch, dass ich Englisch als Sprache faszinierend fand als Kind und auch total mich drauf gefreut habe, im Gymnasium in der 5. Klasse endlich Englisch zu lernen und dass ich gleichzeitig bis zu diesem Tag bewusst noch nie in meinem Leben irgendeine Person muttersprachlich Englisch sprechen gehört hatte. Dadurch, dass ja auch sämtliche Filme im Fernsehen konsequent synchronisiert waren und so weiter, wusste ich nicht, wie das klingt. Und ich fand das unglaublich faszinierend, in England mal dann zu Besuch zu sein, also im Urlaub, und echte Engländer zu hören, ja. Und selbst solche Sachen wie eine U-Bahn-Durchsage, ne, in London mal in echt zu hören, dieses Mind the Gap, das fand ich so faszinierend und so spannend, dass das wirklich Menschen sprechen. Und ich weiß noch, dass dann manchmal Englischlehrer dann doch diese Kassetten hatten, wo man dann so Sprachhörbeispiele hören musste und dann verstehen. Und das fand ich immer aufregend. Und gleichzeitig zum Beispiel, wenn wir im Englischunterricht Filme gezeigt bekommen haben, dann haben wir die auf Deutsch geguckt. Und unsere Lehrkräfte sagten, ja, also die englische Fassung war leider nicht so zu bekommen, dass sie in einen deutschen Videokassettenrekorder gepasst hätte. Ah, ja. Und es gab noch keine DVDs, wo man die Sprache hätte umstellen können, geschweige denn Streaming und so weiter. Und da fühle ich mich manchmal wie so ein Dinosaurier, wenn ich das erzähle, weil natürlich unsere Kinder wirklich von klein auf entscheiden konnten, nee, die Serie möchte ich lieber auf Englisch gucken. Und dann war das alles verfügbar. Und die gucken, also auch alle Freundinnen und Freunde meiner Kinder, YouTuber von sonst woher zu und sagen, ah, der hat ja so ein bisschen einen australischen Akzent und der hat ja eher so und so und da kommt ja so dieser Kultur. Und ich spreche auch immer mal wieder mit Lehrkräften aus meinem Umfeld, die ganz klar sagen, die Englisch-Skills, die Englischfähigkeiten der heutigen Jugendlichen gegenüber Jugendlichen vor 20, 30 Jahren haben unfassbar zugenommen, vor allem über YouTube, Netflix und Co. Die Aussprache ist super, das Vokabular ist super. Für ganz, ganz viele Jugendliche ist Englisch fast wie eine zweite Muttersprache, auch wenn sie nie im Ausland waren, weil es einfach so präsent in ihrem Alltag ist.
Definitiv. Ja, ja. Ja, und weil du es gerade hattest von Australisch und Co., damit verbunden ist ja eigentlich auch Dialekt, ne? Also denke ich gerade drüber nach, ob und wie sich sozusagen regionale Sprachfärbungen eigentlich in der Familie integrieren lassen. Da bin ich so ein bisschen überfragt, weil als ich aufwuchs, war Bayerisch eher, das war jetzt nicht die Sprache, die du unbedingt sprechen wolltest. Also sozusagen die Kinder, die in die Schule kamen und eben richtig noch, das ist so richtig noch, also die Bayerisch sprachen, das waren schon eher so die, also das galt jetzt nicht als Distinktionsmerkmal. Heute, glaube ich, hat sich das so ein bisschen gewandelt. Da gibt es irgendwie so ein Revival des Regionalen. Da würde man es wahrscheinlich unglaublich putzig finden, wenn der kleine Maxi noch so richtig Bayerisch spricht. Bin mir so ein bisschen unsicher mit dem Thema. Man sagt ja eigentlich immer, das drängt es ziemlich zurück, aber ich stelle es mir auch schwierig vor, wenn sich ein Sachse und eine Fränkin zusammenfinden, welchen Dialekt sie dann an ihre Kinder weitergeben.
Ja. Ja, das ist schon auch spannend, wie sich das verändert hat. Gerade so als wir Kinder waren, galt in vielen Regionen, Dialekt zu sprechen, eher so ein bisschen als vorgestrig und hinterwäldlerisch. Und dann galt es oft als, ne, ein soziales Distinktionsmerkmal, den Kindern richtiges Hochdeutsch beizubringen, was auch unterschiedlich gut geklappt hat. Da gab es dann auch oft so Hyperkorrekturen, ne? Also dass praktisch Menschen, die selber mit Dialektfärbung aufgewachsen sind, dann versucht haben, Hochdeutsch zu sprechen und dann sozusagen so ganz übertrieben betont Wörter ausgesprochen haben, weil die dachten, beim Hochdeutsch muss man einfach alles hart aussprechen. So, da gibt es keine weichen Endungen mehr. Und gleichzeitig, wie du sagst, gibt es jetzt heute teilweise wieder auch so diese Initiativen, rettet das Plattdeutsch oder, ne, lasst uns irgendwie diesen und jenen lokalen Akzent oder Dialekt wieder so ein bisschen wiederbeleben. Ich weiß noch, dass ich im Studium mal gelernt habe, dass eben die allermeisten Dialekte keine eigene Sprache darstellen, sondern einfach eben Ausprägungen des Deutschen, aber dass es einzelne Dialekte gibt, die so krass eine eigene Grammatik und ein eigenes Vokabular haben, zum Beispiel das Plattdeutsche tatsächlich, dass sie als eigene Sprache gelten. Also formal wäre ein Kind, das Platt okay. und Hochdeutsch kann, zweisprachig, weil das wirklich zwei verschiedene Sprachen sind, auch wenn sie nah beieinander sind. Ne? Und ich hatte mal so einen Artikel gelesen, den ich jetzt natürlich nicht spontan finden kann, aber ich kann gucken, ob ich den nochmal raussuchen kann. Da ging es eben darum, dass Mehrsprachigkeit nachweislich durchaus Vorteile hat fürs kindliche Gehirn, also es ist einfach noch eine Form von Gehirnjogging, und dass eben diese Vorteile von Mehrsprachigkeit auch auftreten bei Kindern, die zwischen einem Dialekt oder einer Regionalsprache, ist dann der Fachbegriff so, und Hochdeutsch hin und her switchen, weil sie auch da eben diese Skills brauchen, sozusagen ihre Sprachnutzung bewusst zu reflektieren und zu entscheiden, in welcher Situation spreche ich was. Und insofern ist es tatsächlich so, dass man mittlerweile auch sagt, also sozusagen aus der Sprachwissenschaft heraus, wenn Eltern eine Regionalsprache gut und sicher beherrschen und die auch sozusagen intuitiv gut sprechen können, dann ist es gut, wenn sie mit ihren Kindern in dieser Regionalsprache sprechen und sich nicht versuchen zu zwingen, Hochdeutsch zu sprechen, weil das wird sonst später in der Schule Probleme geben oder so, sondern das ist so ein bisschen wie ein Kind, das eben zu Hause Türkisch oder Albanisch oder Englisch spricht. Das kann sich sehr, sehr gut an zwei unterschiedliche Sprachen gewöhnen, aber es geht in der Eltern-Kind-Beziehung viel verloren, wenn man sich zwingt, eine Sprache zu sprechen, die nicht im Grunde die eigene ist.
Das kann ich gut verstehen. Ich habe da immer so eine gespaltene Perspektive, glaube ich, drauf. Also dieses, das ist ja sehr anrührend, wenn man das hört. Und ich versuche dann zum Beispiel auch loszubayern. Meine Kinder finden das unglaublich cringe, wenn ich versuche, bayerisch zu sprechen. Und trotzdem bilde ich mir irgendwie ein, das so ein bisschen zu können, aber ich kann es natürlich nicht. Ne? So. Und dann, und auf der anderen Seite hat Dialekt, finde ich, halt auch schon einen Anteil von, ich gehöre hierher und du bist halt neu hier. Und ich, ja, aber das ist wahrscheinlich auch ein zum Teil ein biografisches Thema, aber sozusagen da, dazwischen schwankt es immer so ein bisschen hin und her bei mir. Ja. Also man kann ganz positive Erlebnisse im Dialekt haben mit Menschen. Und man kann aber auch so, also geh mal auf ein Dorffest, da gehörst du halt einfach nicht dazu.
Absolut.
Und das erfährst du allein schon durch die Sprache.
Absolut.
Also ich möchte jetzt hier niemanden, das ist jetzt ein bisschen herunterklischeet, um meinen Punkt zu machen, aber man kann sich schon auch sehr ausgeschlossen fühlen im Dialekt. Und was natürlich wieder eine schöne Lernerfahrung ist, weil es natürlich vielen anderen Leuten, die diese deutsche Sprache nicht sprechen, wenn die herkommen, wahrscheinlich noch viel schlimmer geht damit.
Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich komme ja aus einer Familie, wo sozusagen auch ganz unterschiedliche Sprachfamilien zusammengekommen sind, einfach durch sehr unterschiedliche regionale Herkünfte seitens meiner Großeltern, auch meiner Eltern und so weiter. Und ich selbst habe als Kind wirklich ein ganz klares Hochdeutsch gelernt. Und das hört man ja auch immer noch, wenn man mich sprechen hört. Und es glaubt mir nie jemand, dass ich am Fuße der Schwäbischen Alb aufgewachsen bin, weil ich so einfach nicht klinge. Und das ist tatsächlich etwas, was mir einerseits es manchmal im Leben sehr leicht gemacht hat, weil egal, wo ich hinkam, mich hat immer jeder verstanden. Und wenn ich in Radio-Interviews sitze, dann freuen sich immer die JournalistInnen, dass ich sozusagen ein gutes Radio-Deutsch sprechen kann. Und gleichzeitig ist das tatsächlich so, genau wie du sagst, dass in meiner Kindheit ich durch dieses Nicht-Schwäbisch-Sprechen in dem Fall jetzt auch sehr sichtbar und hörbar die Zugezogene war. Und dann tatsächlich auch diesen Schritt zu sagen, ich lerne diesen Dialekt jetzt oder so, aber auch nie vollzogen habe. Und insofern, ich spreche gar keinen Dialekt so richtig, aber ich habe verschiedene so biografische Puzzlestücke in verschiedenen Dialekten, die für mich einen biografischen Anklang haben. Ne? Also meine Großeltern, meine Großeltern mütterlicherseits kamen aus Südbaden und da gibt es so ein ganz weiches Badisch, was da gesprochen wird. Ich kann das selber nicht sprechen, aber wenn ich das höre, fühle ich mich sehr zu Hause und ich kann in diesem Dialekt 2, 3 Kinderlieder und die singe ich auch mit meinen Kindern auf Badisch und das ist dann für mich ein Element von, das macht richtig was mit mir. Also das fühlt sich anders an, als irgendein Lied aus einem Liederbuch zu singen, weil es für mich so ein bisschen mit diesen Wurzeln zu tun hat und ich kann auch ein ganz bisschen Sachen auf Platt, wo so meine Großmutter, die kommt aus dem Oldenburg, ne, Niedersachsen-Bereich so. Und da habe ich ein bisschen Bezüge, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe nur so einzelne Fragmente oder Puzzlestücke. Ich könnte in keinem dieser Dialekte wirklich sprechen. Ich würde keine dieser Regionalsprachen wirklich beherrschen. Ich habe nur so kleine, ne, einzelne Elemente, die ich in so ein Schatzkästchen biografischer gepackt Spracherfahrung habe. Sozusagen packen kann. Und ich bin mal gespannt, wie das bei unseren Kindern auch später mal sein wird, weil die ja auch sehr viel umgezogen sind, sehr viele unterschiedliche Sprachen und Regionalsprachen und Dialekte kennengelernt haben, was dann bei ihnen da sozusagen hängen bleibt, was sie in ihr Schmuckkästchen sozusagen der Spracherfahrungen tun, die ihnen später was bedeuten.
Ob das dann so einzelne Wörter sind, die dann plötzlich so aus dem Badischen oder Schwäbischen oder sonst wohin hinspringen. Ja, ja.
Und ich musste noch dran denken. Wörter aus anderen Sprachfamilien, die bei uns eben so Einklang gefunden haben. Ne? Wir haben in Hessen studiert, seitdem gibt es ein paar hessische Wörter in unserem Vokabular. Wir haben fast 10 Jahre in Sachsen gewohnt. Auch da sind ein paar Worte in unsere Familiensprache eingeflossen. Also das ist ein fröhlicher Mischmasch.
Genau. Was ich ja jetzt hier so als kleiner Kreisschluss also was ja so sich so eine neuere Entwicklung ist, ist, dass du zum Beispiel in der Münchner Gastronomie immer wieder auf jemanden triffst, der kein Deutsch spricht, sondern Englisch. Und das treibt so ganz lustige Blüten, weil gerade sozusagen es sind nicht die älteren Herrschaften, aber wenn du gehst mit 2 befreundeten Paaren irgendwo essen, ja, ihr reserviert irgendwo einen Tisch in München und dann kommt die Kellnerin oder der Kellner und dann stellt sich ganz schnell raus, er oder sie kann in Anführungsstrichen nur Englisch, dann ist es sehr interessant, wie die Emotionen am Tisch sich sozusagen so unterschiedlich verhalten. Ja, die einen können irgendwie Englisch oder sind das schon gewohnt oder haben das irgendwie erlebt oder empfinden das als Bereicherung, hey, ich kann mal wieder mal Englisch zeigen. Und die anderen Fraktionen entwickeln so einen gewissen Brast, da kommt man nämlich auch ganz schnell in dieses Zugehörigkeitsding, was ich jetzt vorhin mehr so dem Dialekt aus Versehen zugeworfen habe. Bei mir ist immer so ganz stark die Tendenz zu sagen, ey, wollen wir jetzt uns hier wirklich erheben darüber, dass wir diese blöde deutsche Sprache halt besser beherrschen als unsere Kellnerin? Wie albern ist denn das? Aber ich finde, in diesen Momenten merkt man wieder so dieses immer noch vorherrschende Narrativ einer hegemonialen Sprache in einem Land. Und das nervt mich stellvertretend ziemlich, muss ich sagen.
Weil das ist ein wichtiges Thema, was du da auch ansprichst. Wir müssen auf unserer Sprache beharren,
Ding finde ich total übergriffig und de facto eigentlich hierarchisierend. Ja.
Du, und es ist so, also in verschiedenen sozialen Kreisen gilt es mittlerweile so als Standard, dass wir doch alle fließend Englisch können, so ungefähr, dass daraus auch manchmal so eine sehr, sehr große Hybris und Arroganz erwächst im Sinne von, ne, das ist doch für uns alle hier egal und da muss man sich immer wieder klar machen, dass trotzdem für die allermeisten Menschen, die in Deutschland leben, es nicht normal und einfach wäre, mal so eben ins Englische zu switchen, so. Und ich habe das noch so in Erinnerung, mein Opa ist sozusagen in die Volksschule gegangen und danach hat er keine Schulbildung mehr genossen, hat er eine Ausbildung gemacht und sich so hochgearbeitet, wie das eben in dieser Generation oft so üblich war. Und er hat oft mit einer ganz großen Bewunderung darauf geblickt, dass seine Enkelkinder alle Fremdsprachen lernen in der Schule. Und er sagte dann zu mir als Enkelin manchmal so, Mensch, jetzt lernst du nicht nur Englisch, sondern auch noch Französisch, da kommt dein dummer Opa ja gar nicht mehr mit. Und dann habe ich immer gesagt, du bist doch gar nicht dumm, aber da war immer so ein bisschen so eine Selbstabwertung drin. Also so klug bin ich halt nicht. So. Und das hat ja nichts mit Klugheit zu tun, weil man halt einfach viel, viel weniger Chance hatte auf Bildung als ne, die Enkelgeneration. Und diese Unterschiede in den Bildungschancen, die gibt es ja immer noch. Und gerade wenn man sich in so einer AkademikerInnen mit Kindern auf dem Gymnasium Blase bewegt, dann kann man sehr leicht auf diesen Trichter kommen, so, ach, wir gucken doch alle alles eher im Original, sonst gehen die in der Übersetzung gehen die Nuancen verloren, so, ne, in so einem Vibe kann man sich dann also leicht wiederfinden, und da muss man, finde ich, immer wieder echt aufpassen, dass man da auch den Horizont weitet, also auf ganz basaler Ebene. Ich zum Beispiel habe ja diesen Instagram-Account und habe da immer mal wieder Artikel verlinkt aus englischsprachigen Zeitungen oder Zeitschriften, die ich interessant fand und die ich gelesen hatte. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich kann nicht einfach voraussetzen, dass alle Leute, die mir folgen, spontan die Kapazitäten und die Lust haben, einen mehrseitigen englischen Artikel aus dem Atlantic oder irgendwas zu lesen. Und es ist deutlich besser, wenn ich erzähle, ich habe einen Artikel gelesen, eine kurze Zusammenfassung schreibe auf Deutsch, was ich daran interessant fand, und dann sage, klar, für alle, die die Originalquelle interessiert, hier ist der Artikel auf Englisch. Ne? Und das ist aber ein Lernprozess, sich sozusagen immer wieder auch bewusst zu machen, bestimmte Dinge, nicht nur in Sachen Sprachen, aber auch in Sachen Sprachen, die mir leicht von der Hand gehen aufgrund meiner Biografie, sind nicht der Standard für jeden.
Ja, völlig richtig. Ich wollte nur korrigierend sagen zu meiner Wir-gehen-alle-essen-Szene, ich habe nicht erwartet, dass wir dann alle Englisch können, weil es könnte ja auch eine Kellnerin sein, die Französisch spricht, ja, und ich kenne kein Französisch. Mir ging es nur um den Punkt, nicht mehr zu erwarten, dass sie Deutsch oder er Deutsch kann. Ja. Und das das war nur mein Punkt. Das brauche ich nicht. Das ist so der erste kleine Punkt, um zu merken, dass jemand, der gebrochen Deutsch spricht, nicht dumm ist. Ja. Ja, dass so diese Sprachfertigkeit, gerade mit der deutschen komplizierten Grammatik, wie man ja immer so hört, nichts aussagt über kulturellen Reichtum, Hintergrund der Person, biografische Wege, bla 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 bla. Das war nur der Punkt, den ich so merkte an dieser Kneipenszene, wo ich dachte, ja, wenn sie oder er sagt English please, dann wird es von uns einer schon vielleicht hinkriegen zu sagen, ich hätte gerne die Suppe Nummer 4. Ja, so. Ja. Das wollte ich nur sagen zum Thema. Ja.
Nee, und du hast recht. Und wir haben da immer noch teilweise so diese, finde ich, typisch deutsche Erwartung, so dieses, wer hierher kommt, der muss sich auch anpassen. Der muss auch unsere Sprache dann lernen. Und dass es da auch um ein aufeinander zubewegen gehen kann, ich gehe dir auch einen Schritt entgegen und versuche eine Sprache oder eine Ausdrucksmöglichkeit zu finden, wie wir uns auch verständigen können, ohne mich darüber zu beschweren, dass du nicht 100% zu mir kommst. So, das halte ich für einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Prozess. Genau.
Super, das war nur der Punkt. Okay. Ja, Nora, möchtest du vielleicht dann in deinem allerbesten Schwäbisch
oh Gott, nein, ich kann überleiten. Kein Schwäbisch.
Ja, ich kann auch kein Bayerisch. Wenn du dich jetzt blamierst, blamier ich mich nachher. Kriegst du nicht?
Nein, das krieg ich nicht.
Ja, dann da die Song, Nora. Dann machen wir jetzt als nächstes, sprechen wir jetzt über den Sponsor unserer aktuellen Folge und deswegen folgt dir jetzt ein bisschen Werbung.
Sehr gut, du kannst es echt gut.
Ja, nur weil du nicht...
ich traue mich nicht.
Für dich klingt es ganz gut, glaube ich, genau. Dieses Mal sponsert uns ja wieder Octopoly die Folge. Das faire Label aus Berlin, die ja nachhaltige Kleidung machen und zwar sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.
Genau, besonders empfehlend für diese heißen Sommermonate jetzt kann ich euch die Octopoly T-Shirts für Kinder wie Erwachsene aus luftdurchlässigem Baumwoll-Jersey. Die sind aus so ganz hochwertiger Interlock-Bio-Baumwolle genäht und die wachsen bis zu 4 Größen mit. Das heißt, die haben einfach einen Schnitt, der ist gerade nicht tailliert, so dass Kinder den total leicht auch, ne, gut selber anziehen können, die T-Shirts. Es gibt kein vorne oder hinten, sondern es gibt einfach einen schönen Rundhalsausschnitt und das sieht immer gut aus. Und wenn man die so ein bisschen oversized trägt, sind die schick. Und wenn man die eher, ne, bis zur Hüfte geht, trägt, sehen die gut aus. Es gibt ganz, ganz viele genderneutrale Designs. Mein jüngstes Kind und ich haben 2 T-Shirts im Partnerlook im Design Kirschenkerne spucken und die sind total süß und wir werden ganz oft drauf angesprochen, wo wir die her haben. Und schaut euch doch unbedingt mal auf der Octopoly-Webseite um, was vielleicht ein gutes Outfit für euren Sommer sein könnte.
Absolut, ganz genau. Und wer bestellen möchte, kann mit dem Code SOMMER25 seine Bestellung in Deutschland, Österreich und Schweiz nämlich versandkostenfrei bekommen. Das Ganze packen wir euch wie immer wieder in die Shownotes unserer Folge. Und dort findet ihr wie immer alle Infos. Und damit darf uns jetzt Nora zum Postfach überleiten.
Genau. Ich kann keinen so schönen Dialekt machen wie Oliver. Oh. Aber ich kann trotzdem erzählen, dass wir wieder ganz, ganz viele spannende und aufschlussreiche und auch berührende Nachrichten bekommen haben zu unserer letzten Folge. Und lass uns doch da mal reinschauen.
Genau, Nora. Zur Folge Gäste und Gastfreundschaft haben wir eine Mail von Nicole bekommen, die ich euch und dir gerne vorlesen wollen würde. Bei uns ist es auch so, dass ich introvertiert bin, während mein Mann und vermutlich auch unser Sohn extrovertiert sind. Beide lieben Besuch oder auch große Familienfeste, auch gern spontan oder über Nacht. Ich mag auch gerne Treffen mit Freunde und Familie, allerdings lieber in überschaubareren Konstellationen und sich 24 Stunden zu sehen bei Übernachtungsbesuch, empfinde ich als sehr kräftezehrend, obwohl ich die Leute sehr gerne mag. Inzwischen haben wir über die Jahre ganz gut ausgehandelt, wie wir unsere Bedürfnisse unter einen Hut bekommen. Ich komme jetzt auch damit klar, wenn hier mal ein Wochenende 5 Personen schlafen, ziehe mich aber dann zum Beispiel immer abends mal eine Stunde zur Einschlafbegleitung raus, wo ich einfach in Stille mit unserem Kind im Schlafzimmer sitzen kann und es sozial akzeptiert ist. Bei gemeinsamen Urlauben mit anderen, die länger gehen, ist das Minimum dann aber ein eigener Bungalow, eigene Ferienwohnung für unsere Familie, wo man am Ende des Tages seinen Rückzugsraum hat. Auch ich selbst habe da mehr gelernt, auf mich zu achten, und klinke mich zum Beispiel auch bei Hochzeiten, wo man 12 Stunden am Stück ist, einfach mal 20 Minuten zwischendurch aus und mache einen kleinen Spaziergang oder höre im Auto Musik. Dann kann ich auch wieder zurück zur Feier. Das mag erstmal seltsam klingen, hilft mir persönlich aber sehr. Solche kleine Ruheinseln versuche ich auch, wenn viel los ist, unserem Kind anzubieten. Als Jugendliche dachte ich, dass ich nicht normal bin, so zu fühlen oder nach 3 bis 4 Stunden einfach genug von einer Party zu haben und dann nur noch den Wunsch, jetzt eigentlich nach Hause zu gehen, gegen die Frage abzuwägen, ob es jetzt noch zu früh und damit zu uncool wäre, die Feier zu verlassen. Inzwischen bin ich mit mir im Reinen und weiß, dass es auch andere gibt, die so fühlen wie ich und dass es eben nicht heißt, dass man nicht gern auch unter Menschen ist oder ein sozialer Versager, sondern dass andere auch so fühlen. Eigentlich doch eine gute Sache für unser Kind, beide Beispiele als Eltern und damit egal, wie es später selbst darüber denkt, wenn es jemanden haben wird, der das genau mitfühlen kann. Liebe Grüße, ich freue mich schon auf den nächsten Montag, Nicole.
Oh, voll die schöne Nachricht, da steckt so viel drin, ne, an Selbsterkenntnis und Selbstfürsorge und so einem
voll
gnädigen Blick auch auf die eigenen Bedürfnisse, das gefällt mir total gut.
Ich musste da selber auch sehr mitschmunzeln und auch mitfühlen, weil dieses Aushandeln von Bedürfnissen, ich finde, dass es dafür ein überraschend schönes Beispiel ist, zu sagen, ich kann nicht anders, liebe Partnerin, lieber Partner, ich bin da einfach ein bisschen anders wie du. Das ist keine Ansage an dich, an unsere Beziehung, an was auch immer. Aber I can't take it. Ich konnte da sehr die Lernschritte, Lernprozesse von Nicole gut nachvollziehen. Ich glaube zum Beispiel, dass, weißt du, manche Familien haben doch dieses nur eine Sache am Wochenende oder ein Tag am Wochenende ist nix, dass das zum Teil neben allen vielen anderen Dingen auch daher kommt, dass vielleicht eine oder einer diesen Wunsch hat zu sagen, Alter, ich brauche einfach auch mal meine Ruhe, so ein bisschen.
Absolut. Und es haben uns ganz, ganz viele geschrieben, dass sie gerade dieses Thema Introvertiertheit, Extrovertiertheit in der Familie sehr berührt hat, wie wir das im Podcast besprochen haben. Und wir haben ganz viele Beispiele bekommen, wirklich in allen Konstellationen. Eine Mutter hat geschrieben, wir sind beide als Eltern sehr introvertiert und haben eigentlich ganz wenig Bedarf nach Besuch. Aber unser Kind will immer Leute einladen und dann müssen wir eine gute Balance finden, weil dieses Kind soll ja auch seine sozialen Kontakte pflegen können. Und diese Mutter schrieb dann, für sie sei es sehr entlastend, auch nochmal gehört zu haben. Manche Menschen ziehen daraus einfach Kraft. Also unser Kind ist nicht einfach fort, sondern das versucht sich auch ein Bedürfnis zu erfüllen, indem es ständig sagt, kann mein Kindergartenfreund zu uns kommen, so, ne? Und gleichzeitig haben uns einige geschrieben, dass sie sich sehr gesehen gefühlt haben, gerade Menschen, die unter dieser Erwartung, unter diesem teilweise Erwartungsdruck auch stehen, dass Familienbesuch eben auch bedeutet, eine ganze Mannschaft für mehrere Nächte im eigenen Zuhause unterzubringen und dann wirklich eben auch von morgens bis spätabends, ne, als Gastgeber zur Verfügung zu stehen. Eine Mutter hat uns geschrieben, also dass sozusagen die syrische Großfamilie ihres Mannes sehr wenig Verständnis dafür hat, dass sie da nicht völlig darin aufgeht, sozusagen diese großen Familientreffen bei sich zu Hause zu ja, auszurichten und dass sie das sehr bestärkt hat, auch noch mal ein bisschen stärker da für sich und ihre eigenen Bedarfe auch einzustehen. Also das ist ein Thema, was ganz viele Familien auf unterschiedlichen Ebenen beschäftigt und berührt, und wir freuen uns natürlich, wenn euch dieser Podcast einfach auch zeigen kann, dass ihr mit solchen Struggles nicht allein seid und dass ihr auch das Recht habt, da für euch einzustehen und auch nach Lösungen zu suchen, die euren Bedürfnissen entsprechen.
Voll, ja. Das soll unser Versprechen bleiben, ganz genau. Dann würde ich sagen, das war's ja schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.